Ich freue mich, wir sind in dieser Serie Geschaffen, um zu schaffen, eine Serie über Arbeit. Und ihr habt schon einiges dazu gehört in den letzten zwei Wochen. Es geht nicht nur um erwerbstätige Arbeit, also um deinen Job, für den du bezahlt wirst, sondern um etwa 60% von deinem Leben, nämlich überall, wo du Dinge tust, wo du aktiv Sachen machst, die jetzt nicht einfach nur reines Vergnügen sind oder nicht Schlaf sind oder so, sondern Dinge wie einkaufen, kochen, Reifen wechseln, das wollte ich gestern eigentlich machen und Sommerreifen drauf machen und zum Glück habe ich es gelassen. Und solche Dinge, die in unserem Leben, die füllen ja ganz, ganz viel aus und die machen einen Riesenteil aus. Und viel einen größeren Teil, als wenn wir summieren, wie viel Gebetszeit wir haben, wie viel Small Group Zeit wir haben, wie viel Gottesdienstbesuch wir haben und so weiter. Wenn du da super aktiv bist und meinetwegen jeden Tag, keine Ahnung, eine Stunde betest und Bibel liest und so weiter und dann noch in die Celebration kommst und dann noch irgendwie in eine Small Group gehst und so, dann hast du vielleicht, weiß nicht, in der Woche 12, 15 Stunden, wo du dich mit diesen anscheinend geistlichen Dingen, soll ich einfach weiterreden oder, ja, ihr kommt klar, oder? Wir kommen miteinander klar, das ist so, mein Vater ist im Himmel, ich bin ein Außerirdischer und so höre ich mich an. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber wir reden über Arbeit und zwar nicht nur erwerbstätige Arbeit, sondern einen ganz, ganz großen Teil von unserem Leben, weil es ist eben nicht nur der Teil unseres Lebens, wo wir uns aktiv mit Gott beschäftigen, der was angeht in unserem Glauben, sondern unser ganzes Leben. 168 Stunden die Woche sollen ein Gottesdienst sein, sollen ein Ausdruck unserer Gottesbeziehung sein. Und Gott spielt nicht nur eine Rolle jetzt hier in diesen anderthalb Stunden der Celebration, sondern eben jede Sekunde deines Tages. Und wir wollen uns anschauen, was sagt Gott dazu und wie gehen wir damit um. Gott ist der Schöpfer, er hat geschaffen und er ist der Schaffer. Und so beginnt die Bibel damit, dass Gott arbeitet, dass Gott etwas hervorbringt, dass er etwas schöpferisch hervorbringt und dann schafft er den Menschen, um zu schaffen. Er sagt, er hat den Menschen nicht gemacht, sondern gesagt, ich mache dich einfach, damit du bist. Du bist ja kein Human Doing, sondern Human Being. Es geht einfach ums Sein. Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, Gott schafft den Menschen und sagt, du sollst was tun. Nämlich, du sollst herrschen, du sollst die gute Herrschaft Gottes ausbreiten auf die ganze Erde, sollst den Garten bebauen und bewahren. Ja, der erste Job war Gärtner und den Garten Eden, wie es in 1. Mose 2 heißt, das kann man übersetzen mit, es ist die Wonne, ja, es ist die Freude, also das heißt Eden, also den Ort der Freude auszubreiten auf die ganze Welt, weil Gott hat die Welt nicht fertig geschaffen, sondern einfach nur als Raum, den jetzt der Mensch kultivieren darf und soll. Wir sind geschaffen, um zu schaffen und wir werden ewig schaffen. Wenn das für dich jetzt ein ganz schlimmer Gedanke ist, dann ist die Serie ganz wichtig für dich, weil das sollte in dir auslösen, yes, ich bin gemacht, um zu arbeiten, ich bin gemacht, um zu schaffen. Und die Bibel sagt uns, wir werden ewig schaffen, aber dann ist umso wichtiger, dass wir das richtige Verständnis von Arbeit, von Schaffen haben. Und wir haben auch schon ein bisschen was darüber gehört, dass was immer wir arbeiten, egal was unsere Tätigkeiten ist, wir sollen es tun, Paulus sagt das, als würden wir bei jeder Sache direkt Jesus dienen. Als würden wir direkt Gott dienen, weil letztlich ist er unser Arbeitgeber. Alles, was wir tun, er ist derjenige, der uns gemacht hat und der uns unseren Körper gegeben hat, unsere Beziehung gegeben hat, unsere Wohnung, Haus, Auto, was auch immer. Und letztlich ist alles, was wir arbeiten, ist unser letzter Chef ist immer Gott. Und wir als Menschen, die Jesus kennen und lieben und nachfolgen, sollten, egal welche Arbeit wir tun, sollten wir so tun mit dem Bewusstsein, ich mache das mit und für Gott. Und das sollte aus uns rausstrahlen. Da haben wir schon einiges dazu gehört und wie immer, es lohnt sich bei uns in der Multisite-Kirche nicht nur die Predigten hier sonntags zu hören oder wenn man verpasst hat hier von FN, sondern auch von allen anderen 5 Standorten die Predigten zu hören. Nicht immer kann man alle hören, das ist mir klar, aber man kann viel tiefer noch eintauchen. Wenn wir uns einfach mal so 4 Wochen uns beschäftigen mit dem Thema Arbeit, mit Schaffen, dann kann man noch mal viel, viel tiefer reingehen, wenn man auch von anderen Standorten die Predigten hört. Heute möchte ich sprechen über den göttlichen Arbeitsrhythmus. Über einen göttlichen Arbeitsrhythmus, weil ganz oft erleben wir Arbeit, Schaffen, ja nicht unbedingt als yay, sondern eher als puh, ja. Und vielleicht auch frustrierend, anstrengend. Und das hat damit zu tun, dass Gott eben nicht nur den Menschen gemacht hat, geschaffen, um zu schaffen und in den Garten gesetzt hat, jetzt diese Freudenort auszubreiten auf der ganzen Erde, sondern dass da auch einiges schiefgegangen ist. Und in 1. Mose 3 heißt es dann, der Boden unserer Arbeit ist verflucht. Also nicht Arbeit ist ein Fluch, Arbeit ist super, aber der Kontext, in dem wir uns bewegen, da gibt es Probleme, da gibt es Schwierigkeiten, das ist manchmal mühsam. Und deswegen fühlt sich manchmal Arbeiten an wie so ein Hamsterrad, oder vielleicht auch wie so eine Sklaverei. Boah, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ja, ich will da raus, ich habe keinen Bock mehr und so weiter. Aber auch da hat die Bibel eine Antwort drauf. Wie können wir in einem göttlichen Rhythmus arbeiten, dass Arbeit etwas ist, was wir aus der Kraft Gottes heraus tun können, aus der Ruhe heraus tun. Wir starten mal nochmal in dem Schöpfungsbericht. Das ist 1. Mose 2, die ersten drei Verse. Das ist noch Teil des Schöpfungsberichts, wo es heißt, so wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Okay, also Gott, der allmächtige Schöpfer, ja, der in sich selber alle Energie und Kraft und Freude und Leben hat, hat einen gewissen Arbeitsrhythmus. Genesis 1, also 1. Mose 1 sagt uns, er hat in 6 Tagen hat er die Welt gemacht. Und eigentlich stimmt das nicht, sondern es heißt, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk. Und wenn man die jüdischen Rabbiner fragt, was hat Gott denn eigentlich am siebten Tag geschaffen, dann sagen uns die jüdischen Rabbiner, am siebten Tag schuf Gott die Ruhe. Und Gott hat einen Arbeitsrhythmus, nämlich er hat 6 Tage gearbeitet und dann hat er einen Tag geruht, nicht weil er so erschöpft war, sondern weil er diesen Rhythmus von Arbeit festgelegt hat. Und es ist ganz spannend, er sagt hier, am siebten Tag ruhte er und Gott segnete den siebten Tag. Das heißt, Gott sagt, es gibt in diesem besonderen Tag, das heißt ja ein heiliger Tag, also heilig bedeutet einfach nur abgesondert, ein besonderer Tag, kann man sagen. Es gibt einen besonderen siebten Tag und der ist besonders gesegnet und an dem Tag ruht Gott. Und das ist ein unfassbar schönes, eine unfassbar schöne Stelle und es ist auch interessant, das ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort heilig auftaucht. Es wird nicht in erster Linie gleich mal für Gott verwendet oder irgendwas, sondern das erste, was heilig genannt wird, was abgesondert, ganz besonders, herausragend genannt wird, ist der Ruhetag. Den schafft Gott und ruht selber an dem Tag. Und was ich daran liebe ist, es ist der erste Tag des Menschen. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, am sechsten Tag wird der Mensch geschaffen und der siebte Tag ist der Ruhetag. In unserer Kultur, in unserem Denken ist oft so, da sagt man, den freien Tag oder den Urlaub, oder das habe ich mir jetzt aber auch verdient. Oder? Das ist so ein bisschen so, ich habe so viel gemacht, jetzt kann ich auch mal Pause machen. Aber der Schöpfer hat sich das anders gedacht. Er hat gedacht, du startest aus der Ruhe. Die ist ein Geschenk, das ist Gnade. Du lebst aus der Erholung, aus der Ruhe, aus der Kraft heraus. Und dann kannst du 6 Tage schaffen. Dann kannst du 6 Tage etwas hervorbringen im Sinne Gottes. Dann kannst du diese Erde kultivieren. Dann kannst du Windeln wechseln, Müll raustragen, dein Auto putzen, Steuererklärung machen und was halt so anfällt. Und nicht als eine Belohnung haben wir einen Ruhetag, sondern als einen Startpunkt. Wir leben aus der Ruhe raus. Und es gibt ja heutzutage in unserer verrückten Welt ganz viele Tools von Entschleunigung und wie kommen wir klar in diesem digitalen Zeitalter auch und so weiter. Und es gibt ganz viele tolle Zeitmanagement-Tools. Der Sabbat ist das einzig göttlich verifizierte Zeitmanagement-Tool. Das heißt, das hat Gott erfunden. Wer hat es erfunden? Gott hat es erfunden. Ja? Also er hat es hervorgebracht. Er hat das gemacht. Ja? Er hat selber so gearbeitet und hat das in die Schöpfung eingewebt, ein Rhythmus aus Ruhe und Arbeit. Es ist interessant, Gott führt sein Volk in Ägypten, also das Volk Israel. Wir springen jetzt bis zum Schöpfungsbericht. Ja, Abraham, Isaak, Jakob, die kommen nach Ägypten und so weiter. Gott führt sein Volk raus aus Ägypten und gibt ihm diese berühmten 10 Gebote und sagt, hey, wenn ihr mein Volk seid, so könnt ihr leben. So könnt ihr euch unterscheiden von anderen Menschen, weil so lebt mein Volk. Und die 10 Gebote sind eben 10 verschiedene Gebote. Und interessant ist, dass der meiste Platz nimmt das Sabbatgebot ein. Also wenn du den Text anguckst, die 10 Gebote, ja, dann gibt es ja ganz viele kurze Gebote, so du sollst nicht töten, Punkt, ja, lass es einfach. Und dann gibt es aber das Sabbatgebot, das ein Drittel des Platzes nimmt das Sabbatgebot ein. Und ich lese das mal hier in 2. Mose 20, 8 bis 11. Da ist es, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, also besonders zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Sabbat heißt übrigens einfach unterbrechen, aufhören. Also man stoppt das, was man bisher getan hat und hat eine ganz besondere Zeit, eine geheiligte, eine abgesonderte Zeit. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also Gott sagt zu seinem Volk, hey, das ist nicht nur, wie ich so meine Life Balance lebe, sondern das ist, wie mein Volk leben soll. Nämlich habt einen Rhythmus von, es gibt Zeiten zu arbeiten, zu schaffen, zu tun und habt einen Rhythmus zu ruhen, zu sein, aufzutanken, da zu sein, das Leben zu genießen, an dem ihr keinerlei Arbeit tut und wo euer Umfeld auch befreit ist, Dinge zu tun. Und das Sabbatgebot ist im Alten Testament ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gebot. In den ersten 5 Büchern Mose kommt es allein 10-mal vor. Und es ist kein drückendes, schlimmes Gebot gewesen von Gott an sein Volk, so ihr müsst ruhen, ja? Sondern Gebot, Gesetz, Torah, was da im Hebräischen ursprünglich steht in der Bibel, kann man best übersetzen mit eine Weisung oder eine Weisung, die ins Leben führt. Also der gute Schöpfer hat sich Gedanken gemacht, wie funktioniert meine Schöpfung am besten? Und Gott macht sich Gedanken über dein und mein Leben. Und er sagt, der beste Rhythmus für die Schöpfung, für Geschöpfe, die gemacht sind, um zu arbeiten, ist, wenn sie leben aus einem Ruhetag heraus und 6 Tage arbeiten. Dann ist interessant, ich weiß nicht, wie gut du das Alte Testament kennst und die Geschichte mit dem Volk Israel. Ich erzähle ganz kurz, die kommen in die Wüste, also rausgeführt aus Ägypten, sind dort in der Wüste. Gott schließt einen Bund mit ihnen, gibt ihnen die 10 Gebote. Dann sollen die in ihr verheißenes Land hineinziehen und aus verschiedenen Gründen machen sie das nicht und Gott ist sauer und sagt, okay, dann warten wir jetzt eine Generation ab, die laufen noch 40 Jahre im Kreis in der Wüste, bis die eine Generation ausgestorben ist und die nächste dasteht. Und dann stehen die wieder vor dem Land und Gott sagt, okay, jetzt geht rein und sie sagen, okay, wir sind ready. Und dann tut Mose, der damals so der Leiter von dem Volk war, sozusagen nochmal alles wiederholen, was 40 Jahre davor sozusagen Gott ihnen angeboten gegeben hat, das wiederholt er jetzt der neuen Generation. Das ist das ganze Buch 5. Mose, Deuteronomium, also das 2. Gesetz, also eine Wiederholung eigentlich von allem, was bisher gesagt wurde. Das heißt, wenn du 5. Mose liest, liest du prägnant nochmal, was du in 2. Mose, 3. Mose und teilweise 4. Mose an Gesetzen hast. Und interessant ist dann, die 10 Gebote werden fast wortwörtlich exakt gleich wiedergegeben. Aber es gibt eine ganz erstaunliche Änderung und die lesen wir kurz. 5. Mose 5, 12 bis 15. Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr dein Gott es dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten, all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde, der bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Also bisher eigentlich ziemlich gleich, ne? Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr dein Gott dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Warum sollten wir nochmal den Sabbattag halten, 2. Mose? Weil Gott es auch gemacht hat. Ja, die Begründung in 2. Mose ist, hey, so ist der Schöpfer und so funktioniert die Schöpfung, deswegen ist es schlau, den Sabbattag zu halten. 40 Jahre später wird das Gebot wiedergegeben mit demselben Inhalt, dieselben Sachen. Hey, Ruhe und alles um dich rum, tu keinerlei Arbeit. Hab einen Tag, der heilig ist, abgesondert ist, der besonders ist. Aber die Begründung ist plötzlich anders. Die Begründung ist, denkt daran, ihr wart Sklaven. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt seid ihr mein Volk. Ihr seid ein königliches Priestertum, heißt es in Mose. Und ihr lebt nicht mehr wie Sklaven, sondern ihr lebt jetzt neu so, wie ich mir mein Volk vorstelle. Nämlich ihr sollt herrschen über die Erde. Ihr lebt wie Könige. Und Könige leben im Schöpfungsrhythmus. Könige leben aus der Ruhe raus. Könige regieren und schaffen Dinge, bringen Sachen hervor, nicht als getriebene Sklaven, sondern als Freie. Weil wie war das, als das Volk Israel in Ägypten versklavt war? Die mussten 7 Tage durcharbeiten. Und da war ein Pharao, der sie gedrückt hat. Und es ging immer um noch mehr, noch länger, noch härter. Und die ganze Zeit dieser Antreiber. Und Gott sagt, mein Volk ist befreit vom Antreiber der Arbeit. Mein Volk ist befreit von Sklaverei. Mein Volk ist befreit von der Logik dieser Welt, von mehr, schaff mehr und permanent und dauernd und so weiter. Und du könntest ja noch mehr, jetzt ruh dich doch nicht aus, sei doch nicht faul, mach mehr. Ja? Und Gott sagt, okay, mein Volk ist befreit von dieser Sklaverei. Und dieses pharaonische System, nämlich, dass das Volk versklavt ist unter dem Pharao, das haben wir in gewisser Weise auch in unserer Kultur und manchmal auch gar nicht nur in der Kultur, sondern auch in unserem Herzen. Weil da gibt es je nach Persönlichkeit innere Antreiber, die dir sagen, jetzt aber man kann noch mehr machen. Jetzt kann ich aber nicht ausruhen. Und dann ist es vielleicht nicht nur Persönlichkeit, sondern es ist vielleicht auch Familienprägung. Und vielleicht ist dein innerer Pharao einfach eine Familienprägung. Das ist, das, also, wer sich ausruht, könnte was machen in der Zeit, ja? Das ist ein Pharao, der in dir drin sitzt und dich antreibt. Vielleicht ist es auch wirklich dein Umfeld, Systeme, in denen du dich bewegst, wo es immer geht um mehr, 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 mehr. Selbst Kirche kann ein System werden, was pharaonisch funktioniert. Weil wir wollen ja noch mehr erreichen und noch mehr wollen wir und noch mehr wollen wir machen. Aber das ist nicht, wie das Reich Gottes funktioniert. Wir sind befreit vom pharaonischen System. Solange du keinen Sabbat hast, lebst du wie ein Sklave. Aber du bist befreit, aus der Ruhe rauszuleben. Gehen wir mal ins Neue Testament. Jesus taucht auf und viele, die die Bibel lesen, verstehen das irgendwie falsch, als hätte Jesus den Sabbat nicht gehalten. Jesus hat den Sabbat durchgehend gehalten, natürlich, er war Jude. Und wann immer ihm vorgeworfen wurde, er hätte den Sabbat nicht gehalten, hat er argumentiert, warum das nicht stimmt. Und damals gab es harte Diskussionen über, wie hält man den Sabbat richtig. Und es gab das, was man in der Schrift gelesen hat. Und es gab eben das, was man gelesen, was mündliche Tradition war. Und es gab 39 Dinge, die sollte man am Sabbat nicht tun in der mündlichen Tradition. Und es gab heiße Diskussionen, zum Beispiel über das Thema, was mache ich, wenn mein Schaf am Sabbat in den Brunnen fällt? Das war so eine der Diskussionspunkte, die seit ein paar Jahrzehnten diskutiert wurden. Und dann gab es die, die gesagt haben, nein, am Sabbat darf ich mein Schaf nicht aus dem Brunnen holen. Dann gab es die, die gesagt haben, natürlich kann ich mein Schaf am Sabbat aus dem Brunnen holen, wenn es da reingefallen ist. Und es gab die, die gesagt haben, nee, du darfst es nicht rausholen, aber du darfst ihm was geben, damit es nicht stirbt. Und am nächsten Tag kannst du es rausholen. Und das war so die Diskussion. Und das sehen wir dann bei Jesus. Ja, klingt sie ein in die Diskussion und sagt, also ich würde sagen, wenn am Sabbat dein Schaf im Brunnen fällt, hol es bitte raus. Und deswegen ist es auch okay, wenn jemand krank ist, dass ich ihn am Sabbat heile. Aber Jesus hat den Sabbat nie gebrochen. Er hat ihn gelebt und erfüllt. Und nach der großen Sabbatdiskussion stellt sich Jesus in Matthäus 11 hin und sagt, es ist umrahmt, Matthäus 11, Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, bei mir findet ihr Ruhe. Und dann kommt diese große Sabbatdiskussion und Jesus nennt sich dann der Chef des Sabbats. Das heißt, wir schauen uns hier eine Stelle an, ich habe sie, glaube ich, aus Markus mitgebracht, wo Jesus sagt, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Okay, Jesus sagt, der Sabbat ist nicht was gemacht wurde, damit der Mensch das macht, sondern der Sabbat ist ein Geschenk an den Menschen. Nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern andersherum. Das war übrigens kein neuer Gedanke von Jesus, den Gedanken finden wir schon bei Rabbinern vor ihm, aber er nimmt den auf und sagt, ja, das ist wirklich wahr. Und dann sagt er, der Sohn des Menschen, so bezeichnet sich Jesus immer in Bezug auf Daniel 7 und sagt, ich bin der Sohn des Menschen, ich bin der Chef des Sabbats. Das war eine skandalöse Aussage, weil Jahwe ist der Chef des Sabbats. Und Jesus sagt, ich bin der Chef des Sabbats. Und er sagt, der Sabbat ist dafür da, dass er dem Menschen dient. Und ich bin der Herr des Sabbats. Deswegen ist für uns Christen die Frage, ich kriege ganz oft die Frage gestellt, muss ich den Sabbat halten? Und das ist so eine komische Frage. Sag mal, muss ich aus der Ruhe leben? Muss ich wirklich auftanken und gestärkt sein? Das Leben genießen, wirklich jetzt? Darf ich nicht leben wie ein Sklave? Was ist Sabbat? Ich habe euch ein Zitat von Peter Scacero mitgebracht, den ich in dem Zusammenhang auch sehr schätze. Er sagt, nach biblischem Verständnis ist Sabbat ein Tag, ein Zeitraum von 24 Stunden, an dem wir die Arbeit ruhen lassen, uns erholen, das Leben genießen und Gott betrachten. Muss ich den Sabbat halten? Also ernsthaft? Nicht arbeiten mal? Ernsthaft? Ich muss mich erholen, das Leben genießen und Gott betrachten? Muss ich? Nee, es steht dir frei, du darfst leben wie ein Sklave. Bei dem Neuen Testament wird es, alle 10 Gebote werden von Jesus wiederholt oder verschärft und gesagt, das gilt für uns. Das Einzige, was er nicht sagt für Nichtjuden, ist das Sabbatgebot. Paulus sagt das, manche halten einen Tag besonders, manche nicht und so weiter. Es steht uns wirklich frei, wie genau wir das machen. Es ist nicht, wir müssen nicht 1:1 die jüdische Tradition des Sabbats übernehmen. Aber es ist halt schlau, weil es die Schöpfungsordnung, so funktioniert die Schöpfung. Es ist ein gutes Gebot an sein Volk und deswegen macht es Sinn, es zu halten. Und Jesus ist der Herr des Sabbats. Das heißt, meine Frage ist, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann ist er auch der Herr deines Sabbats, deines Ruhetags. Der Grund, warum wir oft nicht einen Sabbat halten, also es gibt wahrscheinlich ganz viele Gründe, oftmals vielleicht einfach nur, wir haben noch nie was darüber gehört, deswegen gut, dass du heute da bist, oder haben falsche Vorstellungen davon, dass wir denken, Sabbat, das ist was voll Einengendes und da darf man alles nicht und so. Und ich hoffe, dass ich das heute ein bisschen überwinden darf bei dir. Aber es gibt viel tiefere Gründe, warum wir eigentlich oftmals nicht Menschen sind, die einen Ruhetag haben und aus dem Sabbat raus leben. Zum Beispiel, weil wir so stark von unserem Umfeld geprägt sind und die Erwartung von außen gefallen wollen und deswegen uns nicht trauen, so zu leben, wie es schlau ist. Nicht so zu leben. Jesus hat so gelebt. Oder, also ich erzähle die Sachen, weil ich Jahre gebraucht habe, um dahin zu kommen und ich mich lange mit Sabbat beschäftigt habe und so weiter und ich gemerkt habe, oh Gott ruft mich da rein und ich soll es machen. Ich habe mich in 100 Kreisen gedreht und ich kenne all diese Motive aus meinem eigenen Herzen. Zum Beispiel Stolz, wir halten uns für so wichtig. Das ist für viele von uns ein Grund, warum wir nicht einen Ruhetag haben, weil wir denken, naja, ich meine, wenn Lukas Knies einen ganzen Tag nichts macht, dann gerät die Welt ja sicher aus dem Fugen. Ich meine, der Herr möchte seine Gemeinde bauen und was soll er tun ohne mich? Ich bin sicher, ihr seid nicht so schlimm wie ich, aber am Sabbat, wir sagen Ja zu unseren Grenzen und wir lassen die Illusion los, dass wir unverzichtbar sind. Warum viele auch keinen Sabbat halten, ist, weil sie Gott nicht vertrauen. Weil sie denken, ich habe ja so viel zu tun, wenn ich jetzt einen Tag lang nichts mache, dann komme ich nicht rum. Genauso denken Sklaven, aber Söhne und Töchter denken, der Papa wird es machen. Und ja, aber wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, im Studium, ja, wenn ich jetzt nicht auch noch meinen Ruhetag, ich muss, sonst die Klausur steht an und so weiter. Teste Gott mal. Mach 6 Tage und Ruhe einen Tag und guck, wie es ausgeht. Also warum solltest du den Ruhetag halten? Ich glaube, es ist die Schöpfungsordnung Gottes. Es ist ein befreiendes Gesetz, wie du leben kannst. Es ist eine Weisung, die ins Leben führt. Es ist, wie Jesus gelebt hat. Und es ist ein gegenkultureller Lebensstil, wo man sehen kann, du gehörst zu Gottes Volk. Du lebst nicht wie ein Sklave, sondern du lebst befreit. Wie sieht es ganz praktisch aus? Der Ruhetag, wir können mal das Zitat einblenden, der Ruhetag, das sind 24 Stunden. Haben wir das Zitat, Peter Scacero? Ah ne, da habe ich eine andere. Egal. Nach biblischem Verständnis ist der Sabbat ein Tag, ein Zeitraum von 24 Stunden, an dem wir die Arbeit ruhen lassen, uns erholen, das Leben genießen und Gott betrachten. Wie sieht das praktisch aus? Ich würde jeden Menschen ermutigen, einen Ruhetag zu haben von 24 Stunden, wo man keinerlei Arbeit tut, wo man das Leben genießt, Gott betrachtet, sich freut und erholt und alles tut, auf was man Lust hat. Und im besten Fall hast du einen festen Ruhetag. Das heißt, du hast einen festen Rhythmus wie der Schöpfer. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Das ist nicht immer möglich, weil wir leben in manchen Situationen, wo das gar nicht geht. Ja? Wenn du, keine Ahnung, als Krankenschwester arbeitest in einem gewissen Schichtsystem, dann hast du gar nicht so cleane Wochen. Dann muss man ein bisschen kreativer sein, wie man das macht. Aber trotzdem kann man proaktiv sagen, okay, wo habe ich dann, wenn ich dann irgendwie 9 Tage arbeite, 2 Tage frei habe, arbeite, das ist ja immer so verrückte Schichtpläne, ich weiß nicht, warum das so komisch zustande kommt immer, aber wie baue ich dort wirklich Tage ein, die Ruhetage sind? Es können auch Tage sein wie bei den Juden, bei den Juden beginnt der Tag ja, oder biblisch gesehen beginnt der Tag ja abends, ja. Also kann auch von Abend bis Abend sein. Also die Juden haben ja ihren Schabbat von Freitagabend quasi bis Samstagabend. Kann für manche auch total Sinn machen. Und im Judentum sagt man, du musst einen Zaun bauen um deinen Sabbat herum. Weil alle wollen da einbrechen. Der Pharao will die ganze Zeit, dass du noch was machst. Und die Not der Welt ist immer da. Und du Sabbat hat was mit Selbstführung zu tun, hat was mit Zeitmanagement zu tun und das hat Gott uns gegeben und du baust eine Barriere drumherum und sagst, okay, ich lebe ein befreites Sohn Gottes Leben und deswegen baue ich einen Zaun drumherum. Zum Beispiel einer meiner Zäune ist, ich habe keine Bildschirmzeit am Sabbat. Ich gehöre dann zu den unerreichten Volksgruppen auf dieser Welt. Für einen Tag. Ich schütze diese Zeit. Okay, wie genau sieht es aus? Was machen wir am Sabbat? Wir machen manche Dinge nicht. Manchmal hilft es erstmal, das zu definieren. Du sollst keinerlei Arbeit tun. Am Sabbat arbeite ich nicht, auch wenn es Spaß macht. Ich arbeite extrem gern. Ich liebe es zu arbeiten. Und ich habe so vieles auch, wo ich so viel Energie und Leidenschaft und Freude dran habe. Und es gibt so viele Dinge, die ich liebe zu machen. Deswegen bin ich in 100 Dingen drin und ich könnte 9 Tage die Woche arbeiten. Aber am Sabbat mache ich keinerlei Arbeit. Ich ruhe von der Arbeit, als ob sie getan wäre. Und ich finde es interessant, in 2. Mose gibt es eine Stelle, wo es darum geht, wenn die Zeit der Ernte da ist, auch dann habt deinen Sabbat. Und jetzt sind die meisten von uns keine Bauern. Aber trotzdem geht es in unserem Leben in diese Erntezeiten oder vielleicht auch in der Kirche Erntezeiten, wo man merkt, da geht richtig was. Noch da ist es gut, einen gesunden Rhythmus von ich gebe Vollgas 6 Tage und ich ruhe 1 Tag zu leben. Weil du bist nicht für den Sprint gemacht, sondern für den Marathon. Und wir wollen auch in dieser Kirche keine Kirche sein, die ein paar Jahre lichterloh, leidenschaftlich in Friedrichshafen Kirche baut, danach sind ganz viele ausgebrannte Menschen. Nein, wir wollen eine Kirche sein, die über Jahrzehnte gesunden Rhythmus lebt von wir machen Dinge mit und für Gott und wir ruhen mit und für Gott. Ich rede am Sabbat nicht über die Arbeit, ich denke da nicht dran, da hilft mir mein Sohn jetzt enorm. Weil der holt mich immer so in den Moment. Ja? So wenn ich dann einfach mit dem irgendwie, das Neueste ist jetzt, dass ich so einen großen Wasserball habe und dann schmeiße ich ihn in die Luft und der lacht sich kaputt, wenn ich ihn wieder fange. Und dann machen wir das, wie man das halt mit Kindern macht. Bis mir der Wasserball zu schwer wird. Und das hilft mir enorm, im Moment zu sein, nicht darüber nachzudenken, was alles zu tun gibt. Und ich mache nichts, was normalerweise für mich unter Arbeit fällt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es manchmal schwierig, ein bisschen zu definieren, was ist genau jetzt Arbeit und was nicht. Aber man muss manche Sachen für sich ein bisschen definieren. Und was ich dann mache am Sabbat, ist ja nicht, ich darf Dinge nicht machen, sondern es ist ja vor allem, ich tue proaktiv mich erholen, das Leben genießen. Gott betrachten. Das heißt, ich habe am Sabbat gewisse Dinge, die ich mache, auf die ich Bock habe, die mir was geben und wo ich innehalte, wo ich persönliche Gebetszeit habe, wo ich Beziehungen mit Menschen lebe. Ja, Sabbat ist nicht ein Tag, wo du Einsiedler werden musst, sondern es ist ein Gemeinschaftserleben. Ja. Das heißt, aber es ist nicht der Tag, wo du 10 Leute hintereinander hast, mit denen du Seelsorge machst, sondern es sind Menschen, die dir, also wo es einfach schön ist. So. Ja, also wenn ich dich am Sabbat einlade, dann bedeutet das was. Manche Hobbys, ja, für mich, oh, lesen, ja, mal ein Spiel spielen, Spaziergänge machen. Habe jetzt wieder neu angefangen mit einer Frau seit letzten Montag, dass wir Tennis spielen. Ja, sie hat einen dicken Bauch gehabt und dann kam ein Baby raus und so, deswegen war es mit Tennis schwierig. Jetzt geht es wieder und wir haben es gestartet. Ich schlafe am Sabbat viel. Ich mag das sehr. Essen, trinken, das Leben genießen und wir haben auch gewisse Rituale am Sabbat, weil ich habe festgestellt, früher man hatte ja schon irgendwie so einen Ruhetag, ja, am Sonntag so Ruhetag und so, aber wenn du nicht proaktiv dir überlegt hast, was ist eigentlich Sabbat, was bedeutet eigentlich Ruhetag und du hast gewisse Dinge da drin, dann dödelt man da einfach so ein bisschen in den Tag rein und macht halt irgendwie irgendwas. Aber ich habe gewisse Dinge, die mir enorm helfen, zum Beispiel wir frühstücken am Morgen entspannt zusammen. Dann haben wir jetzt eine Familienandacht, ganz liturgisch mit 7 Elementen. Erstmal zünden wir die Sabbatkerze an. Also wirklich so ganz kleine Rituale, das geht nicht ewig, ist ein ganz kurzes Ding. Aber wir haben gewisse Dinge in unserem Alltag, in diesen Tag reingebaut, der ist nicht super voll geplant, aber einfach so ein paar Sachen. Zum Beispiel am Abend, beim Abendessen feiern wir Abendmahl und haben einfach eine Zeit, wo wir auch nochmal Herzensaustausch haben und so weiter. Und es kann bei dir anders aussehen, aber es ist ein Tag, der besonders ist. Also es ist wirklich der Tag der Woche, auf den ich mich am meisten freue. Es ist der beste Tag der Woche. Und ich liebe diesen Tag. Und bei mir tatsächlich seit jetzt 6 Monaten ist es der Montag geworden, weil ich immer das ganze Wochenende durcharbeite und nehme den Montag raus. Für die meisten Menschen macht es in unserem Land Sinn, den Sonntag zu nehmen, weil das der Ruhetag ist. Allerdings würde ich nicht von Ruhetag sprechen, wenn du um 7:30 hierher kommst und aufbaust und dann bis 14 Uhr hier bist. Dann würde ich dir empfehlen, in so einer Woche, hab einen Samstag oder wie auch immer dein Leben aussieht, als einen festen Ruhetag. Und hab Rituale drin, hab Dinge drin, wo du sagst, das ist, wie ich mich erhole, wie ich Gott betrachte, das Leben genieße, das gibt mir Leben. Und indem, dass du es tun musst, baust du wie ein Zaun drum auf. Und dieser Lebensrhythmus, ich will nie wieder hin zurück ins pharaonische System. Das ist das Beste, was es gibt. Ich liebe Sabbat. Ich bin wirklich, ich könnte Vertreter für Sabbat werden. Ich bin so begeistert. Weil Sabbat, es ist nicht nur ein Ruhetag, es ist nicht nur Zeitmanagement. An dem Tag der Sabbat, im jüdischen Verständnis ist es, den Sabbat lädt man ein, er ist eine Person. Wir wissen, wer diese Person ist. Es ist Jesus. Er ist die Erfüllung des Sabbats. Er ist der, der uns wirklich Ruhe gibt, der uns Sinn gibt, der uns Erholung gibt. Und aus dem heraus arbeiten wir. Aus dem heraus machen wir Dinge. Und ich bin nicht getrieben, sondern getragen. Ich bin jemand, der lebt aus der Ruhe raus. Und manchmal ist es messy und wie auch immer und keine Ahnung. Aber am Sabbat unterbreche ich die Arbeit. Und ich tue so, als wäre sie alles getan. Und ich bin einen Tag raus und ich liebe das. Und wirklich, also was ich jedem empfehlen würde, am Sabbat keinerlei Bildschirmzeit. Für manche ist es erstmal die ersten Wochen ein Detox, weil du merkst, wie süchtig du bist. Und denkst, ja, nee, aber am Sabbat, cool, da gucke ich dann ganz viele Serien. Ich glaube, es gibt bessere Erholungsstrategien als Bildschirmzeit. Vertrau mir einfach mal, mach das mal 4-6 Wochen und dann schau einfach mal, wie geht's dir, wenn du einen Tag lang keinen Bildschirm gesehen hast. Also außer, dass du die ersten Tage gezittert hast, aber Thomas Jödin sagt, Ruhen heißt nicht in erster Linie nichts tun, Ruhen heißt das zu tun, was einem Spaß macht und wobei man sich wohlfühlt. Deswegen gehen wir Tennis spielen. Ich würde nicht Tennis spielen gehen, ich das im Wettbewerbsmodus machen würde und ich professioneller Tennisspieler wäre oder Amateur-Tennisspieler, aber wir gehen Tennis spielen, weil wir so extrem schlecht sind. Es ist einfach nur, wir hauen Ball übers Netz meistens. Und es ist wirklich Erholung für mich und es ist kein Arbeitsding. Für andere wäre es Arbeitsding. Und dann zu definieren, was tut mir gut, wobei fühle ich mich wohl. Der Sabbat ist tun, sagt Thomas Jödin, ist tun, was froh macht, anders und froh, viel mehr als verboten und erlaubt. Es geht beim Sabbat nicht, es geht beim Sabbat um, okay, was ist besonders an diesem Tag? Und ich würde dich einladen, persönlich und dann mit wahrscheinlich deinem Partner, deiner Familie, deiner WG oder wer immer dein soziales Umfeld ist, Schaut euch an, wie kreieren wir einen Tag die Woche, der besonders ist. Und vielleicht ist das der Sonntag und du sagst, okay, ich frühstücke entspannt. Je nachdem, wie viele Kinder du hast, ist es halt nicht so entspannt. Fahr dann durchs Schneegestöber in die Celebration und werd hoffentlich ermutigt und erfrischt. Und dann hast du verschiedene Dinge in diesem Tag, die nicht stattfinden und Dinge, die dann stattfinden. Und du sagst, das ist der Tag, wo ich auflebe. Oder es ist bei dir der Freitagabend bis Samstagabend und du sagst, okay, was sind die Dinge, die ich dort tue? Und kultiviere diesen Rhythmus. Und ich habe noch niemanden getroffen, der angefangen hat, den göttlichen Arbeitsrhythmus zu leben und er es bereut hat. Aber ich habe schon viele getroffen, die ausgebrannt sind. Viele getroffen, die zurückschauen auf ihr Leben und denken, ich hätte gesünder leben sollen. Und es gibt sicher auch andere coole Zeitmanagement-Tools, aber das ist von Gott. Deswegen, ich gehe mit dem Modell des Schöpfers. Ich will dir 2 Minuten Zeit geben, weil das ist jetzt keine Predigt, wo ich jetzt zutiefst deine Emotionen berührt habe, außer dass einer mal gelacht hat. Das ist einfach eine praktische Predigt. Das ist, wie das funktioniert von der Bibel her. Deswegen, ich gebe dir einfach 2 Minuten, schreib mal kurz auf, was machst du jetzt damit? Und formulier für dich ein Next Step. Wir sind eine Next Step-Kirche. Was ist ein nächster Schritt? Was machst du jetzt damit? Du kannst auch aufschreiben, ich finde den Typ da vorne total blöd und ich werde ihn nie mehr anhören. Next Step, ich komme nie wieder, wenn der kommt. Super, Hauptsache Next Step, okay? Aber vielleicht schreibst du auch auf, ist, okay, ich nehme mir mal Zeit mit Jesus, mit dem Herr des Sabbats und ich schaue mir an, was hat er da für mein Leben vorbereitet? Oder, ich weiß nicht, was immer dein Next Step ist, schreib das mal für dich auf. Und ja, man kann es auch nur denken, aber glaub mir, es aufzuschreiben ist ein ganz anderes Level. Und ich möchte dich auch ermutigen, auch wenn du noch jung bist, fang an, den Sabbat schon zu etablieren. Weil als ich noch jung war, damals, habe ich auch gedacht, ja, keine Ahnung, ich habe genug Energie. Jetzt mit 32, in meinem Alter, merke ich, meine Energie ist endlich. Und ich habe Grenzen und ich habe mir sagen lassen, wenn man 42 ist und 62 ist und 82 ist, wird es nicht mehr mit der Energie, zwangsläufig. Es gibt immer so einen Aufschwung, wenn die Kinder aus dem Haus sind, da gibt es so ein kurzes Energiebooster. Aber was ich sagen will ist, starte es möglichst früh. Es ist genauso wie mit dem Geben. Zu sagen, ich gebe dann, wenn ich viel verdiene, ist viel schwieriger, Großzügigkeit zu kultivieren, wenn du erst wenn du viel hast. Das ist viel leichter, du kultivierst Großzügigkeit mit deinem BAföG-Euros, die du dann in die Kirche oder woanders hin spendest und gibst und so weiter. Das heißt, fang das jetzt an, wo du jetzt bist. Und genau, und ich denke, je nachdem, welche Lebenssituation du hast, gibt es da ganz viele Fragen drin. Wie genau lebe ich das? Ja? Du musst es auch neu definieren. Jetzt haben wir ein Kind und was heißt Sabbat für meine Frau? Ja? Und nur ein Kind bisher. Und keine Ahnung, müsst ihr als Familie rausfinden, was heißt das für eine Mama mit 3, 4, 5 Kindern, die irgendwie jetzt Sabbat macht? Wie sieht es aus? Was gibt es da? Und in jeder Phase gibt es verschiedene Sachen. Ich habe jetzt nicht jede Antwort für dich, aber ich kenne jemanden. Das ist Jesus, das ist der Herr des Sabbats. Und er möchte dir zeigen, wie kann in deinem Leben Ruhe aussehen, Erholung, Leben genießen, Freude, Kraft, aus der raus du dann freudig 6 Tage mit ihm unterwegs bist in all den Sachen, wo du unterwegs bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Herr des Sabbats bist, dass du den Sabbat gemacht hast um unseretwillen, dass wir Menschen sein dürfen, die nicht versklavt sind, nicht getrieben sind, sondern Menschen, die aus der Ruhe leben. Und ich bete für jeden hier im Raum, jeden, der diese Message hört, sei der Herr unseres Sabbats. Gib uns Weisheit, gib uns Gnade, wie wir das leben können und sollen, wie das aussieht. Und sei der Herr des Sabbats in dieser Kirche, dass wir eine Kirche sind, die einen gesunden Rhythmus lebt, von Erholung, Ruhe, genießen und leidenschaftlich eifern für dich und dein Reich.